ein warmes und weiches Polster, wo man bequem es hat. Und was den Unterschied macht, das ist in diesem Eimer. Also alle meine E-Rezepte sind in diesem Eimer. Das Geheimnis der gelungenen Ehe ist offensichtlich ein Eimer voll Sand. Wenn ihr den habt, preist euch glücklich. Wenn ihr ihn nicht habt, es ist leicht zu bekommen. Ist übrigens egal, in welcher Umfassung das ist. Hauptsache, ihr habt den Sand. Bei mir kostengünstig. Nein, kleiner Scherz. Es hat auch zu tun mit diesen Bauklötzen. Die gehören natürlich dazu, sonst kann man keine Ehe bauen, das ist ganz klar. So, also wenn ihr das habt, Michael korrigiert schon, danke sehr. Die Unverheirateten wissen es meist am besten, wie es funktioniert. Sonst alles eine Predigt. Also, Thema Ehe. Viermal haben wir vor, zum Thema Ehe was zu besprechen. Und vollkommen klar ist, in drei Predigten von mir, einem Ehetag mit Jürgen Sabolovic und seiner Frau, kann man natürlich nur ein paar einzelne Dinge aufgreifen. Das, was mich angesprochen hat, hat mit diesem Sand zu tun. Nämlich, Jesus sagt ja, zum Beispiel 1. Korinther 11, Paulus, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. 1. Korinther 3, Vers 11. Das Fundament, ihr kennt das in einem anderen Beispiel, sagt Jesus mal, ich gebe euch meine Lehre, das, was mir wichtig ist, das, was Glaube bedeutet in der Bergpredigt. Und wer das hört und auch tut, der ist wie ein weiser Baumeister, dessen Haus wird Bestand haben, das wird gut werden. Und wer das nicht tut, also wer nicht diese wichtigen Dinge beherzigt, der wird erleben, dass sein Haus Risse bekommt und dass es eventuell zusammenfällt. Es klingt so ein bisschen wie was Drohendes. Also ne, das hat schon Konsequenzen, wie man baut. Und dieses Bild wollte ich gerne auf die Ehe beziehen. Bezieht sich aber nicht nur auf Ehepaare, sondern auch auf Menschen, die noch vor der Ehe stehen, die mal heiraten wollen. Insofern wäre es fast gut, wenn die Kinder dabei wären. Nun spreche ich wahrscheinlich zu lang und zu kompliziert und ist vielleicht auch noch nicht so ihr Thema. Muss man in den Kinder- und Jugendgruppen vielleicht anders vermitteln, aber die Fundamente sind ganz wichtig. Was ist das Fundament einer Beziehung? Fundament einer Beziehung, sagt die Bibel hier, ist Jesus. Ein anderes Fundament gibt es nicht. Das heißt nicht, dass andere Menschen nicht anders bauen. Zum Beispiel könnten Menschen sagen, wir lieben uns. Wenn ihr das jetzt sehen könntet, wie die sich lieben. Die lieben sich richtig. Und die haben noch rausgefunden, der andere ist nämlich richtig hübsch. Der ist super attraktiv und ich habe mich total verschossen. Das ist ein tolles Fundament. Jetzt haben wir schon zwei. So, und der andere ist nicht nur mir sehr sympathisch und ich finde den richtig unturned, wie sagt man das? Also jemand, der mich, ja, sexy, der mich richtig anspricht. Sondern es ist noch jemand, der sogar nett ist. Keiner hört mir zu wie dieser Typ. Der ist so nett. Das ist wunderbar. Und der kann was, was ich nicht kann. Vielleicht kochen oder Wäsche waschen oder Autos reparieren. Ich bin begeistert von dem. Und was er noch hat, der hat so eine charakterliche Art, der ist anders als ich. Wenn ich jetzt im Kreis von Freunden sitze und ach, mir fällt nichts ein und dann ist der andere da und der ist witzig. Das ist toll. Da, auf einmal hat man Gemeinschaft. Oder, ach, mir ist oft so langweilig und Fernsehen bringt es auch nicht. Und der andere, wenn der da ist, da gibt es ein paar angezündete Kerzen und schöne Gespräche oder man geht spazieren. Es ist so romantisch. Ist das nicht ein guck mal hier, wie wunderbar das Fundament der Beziehung ist. Und dann fängt man an zu sagen, komm, das reicht, das ist es. Wir haben das jetzt geprüft. Wir bauen unser Lebenshaus auf und ziehen erstmal zusammen und das wird schon gut. So, und jetzt, pass auf, wenn dann die Stürme des Lebens kommen, deutlich an meinem Wasserglas zu sehen. Jetzt kommt natürlich ein Experiment, mal gucken, ob es klappt. Also theoretisch, ich sage es schon mal vorher, müsste das Fundament unterspült werden, wie an dieser Stelle sichtbar. Tatsächlich, es klappt. Das Fundament ist an einer Stelle schon durch ein Wasserglas unterspült und wenn jetzt hier eine Belastung draufkommt, wenn man hier einen Turm drauf baut, dann wird es umfallen. Das heißt, das ist ein simples Gesetz der Physik. Wenn ich nichts trinke, kann ich nicht mehr weiter predigen. Wenn das dein Fundament für die Beziehung ist, ist die Gefahr, das heißt nicht, es muss, aber die Gefahr ist, wenn du hier was drauf baust, zum Beispiel deine Kindererziehung, die Kinder, die dir vielleicht von Gott geschenkt werden. Und es ist dir wichtig, dass die Kinder auch Jesus kennenlernen oder auch bestimmte Verhaltenswerte einbeziehen in ihr Leben. Auf einmal, wenn das Fundament nicht da ist, oder wenn das Fundament nur ist, ich finde den anderen sexy oder anziehend oder der ist nett, dann wird es nicht reichen. Es wird nicht reichen. Das glaubt man vorher nicht. Und wir alle haben gebetet. Und uns allen ist klar geworden, ihr ahnt nicht, wie viele Leute gesagt haben, der ist zwar nicht Christ, aber, und dann kommt irgendwas, was einem persönlich logisch erscheint, aber laut Bibel gibt es dies aber nicht. Wenn der nicht Christ ist, hat das Ding von vornherein ein Riesenproblem. Was ist das hier für ein Kabel? Das wird aus irgendeinem Grund, es wird nicht funktionieren, weil es funktioniert so lange, wie ihr euch sympathisch seid, aber es kommen Phasen, wo ihr euch nicht mehr sympathisch seid. Es wird so lange funktionieren, solange die Sonne scheint, aber bei Sturm kriegt es Risse. Und das, also dieses Kabel ist wirklich merkwürdig. Was ist denn das? Neue Technik erfordert kleine Eingewöhnung. Ist vielleicht auch nicht besser, aber mich stört es wenig. Jetzt nicht mehr. Okay. Es wird Risse bekommen. Viele Häuser haben Setzrisse. Das heißt, man gießt die Betonsohle, baut drauf, man wartet natürlich, bis es ausgehärtet ist, aber nicht alle Fundamente sind gleich irgendwie stark oder auch die Fundamente geben nach. Der Untergrund war vielleicht doch nicht genügend verdichtet oder es war gerade Regen gefallen und wenn es dann weggetrocknet ist, auf einmal verändert sich der Untergrund. Es wird Probleme geben. Setzrisse gibt es im Grunde fast in jedem Haus und wahrscheinlich auch in jeder Ehe. In der besten Ehe gibt es irgendwelche Risse. Irgendwelche Probleme, irgendwelche Sollbruchstellen, Themen, wenn man die anspricht oder wenn man in dieses Problem reinkommt, wenn das und das auftritt, oh, da hat schon in der Vergangenheit immer Streit gegeben. Es gibt diese Probleme. Und Jesus sagt, ihr braucht das Fundament, nicht weil es keine Probleme gibt, sondern gerade weil es Probleme gibt, weil die immer wieder auftauchen. Weil Regen und Sturm gibt es jedes Jahr neu. Gibt es vielleicht in jedem Monat. Und wenn es mit der Klimaerwärmung so weitergeht, dann werden wir hier auch immer mehr Probleme haben. Eins meiner Kinder fragte mich, warum denn die Häuser in Japan anders gebaut sind. Die bauen auf engstem Raum riesenhoch und es ist ein Erdbebengebiet. Wie kann man das? Die müssen in die Struktur der Häuser unglaublich viel investieren. Oder die Leute in Dubai, die auf Sand bauen, müssen Tausende und Hunderttausende von diesen Stählen hunderte Meter in die Erde treiben, damit der Sand nicht nachgibt unter diesem Burj so und so und das ganze Ding umkippt. Das heißt, wenn man weiß, es kommen Probleme, muss man entsprechend mehr auf das Fundament Wert legen. Das Problem ist, diesen Bruch, den gibt es überall. Und den gibt es schon am Anfang der Bibel. Gott sagt nämlich, der Mensch hat sich von ihm abgewandt. Und das heißt, es gibt überhaupt einen Riesenriss zwischen Menschen und Gott. Spätestens jetzt dürfte ich kein Mikro mehr anfassen. Es gibt einen Riesenriss zwischen Menschen und Gott. Der Mensch hat gedacht, ich kann es auch ohne. Ich kann mich auch selbst orientieren. Ich weiß selber Bescheid. Gott sagt, nicht von diesem Apfel essen. Keiner weiß, ob es ein Apfel war, aber ne, nicht davon essen. Und der Mensch, alle Möglichkeiten standen offen, nur diese eine nicht. Und was wählt der Mensch? Diese Möglichkeit. So, und damit ist das Vertrauen durchbrochen. Es ist ja nicht diese eine Frucht, die jetzt wer weiß, was biologisch im Menschen hervorgerufen hätte, sondern es ist dieses Misstrauen gegenüber Gott. Gott sagt, das nicht, das ja, ganz viel, alles ja, nur dies eine nein. Mach's nicht. Auch wenn du es nicht verstehst, mach's nicht. Einfach, ich weiß es, es ist nicht gut. Mach's nicht. Und der Mensch hat Gott nicht vertraut, ihn nicht als Gott, als Herrn, als den, der es zu sagen hat, akzeptiert. Und darum ist diese ganze Misere entstanden. Und darum sagt das Neue Testament, Gott hat Jesus geschickt zur Versöhnung. Das war aber Bibel, das ist akzeptabel. Gott schickte den Sohn Gottes auf die Erde, um für uns zu sterben, um diesen Riss zu kitten. Jesus ist in die Mitte getreten, in den Riss getreten und hat ein Fundament gelegt. Das heißt, wir alle können überhaupt nur leben und ein gelingendes Leben führen auf dem Fundament dieses Kreuzes. Und auf diesem Kreuz können wir aufbauen. Das bedeutet nicht, wenn wir Christen sind, gibt es keine Probleme und wir sind eben von Natur aus lieb und nett und darum werden wir nie irgendwie aneinander geraten, sondern wir alle brauchen das Kreuz, weil wir nicht lieb und nett sind, weil es mit unserer Kraft nicht getan ist, weil wir es versemmeln. Darum brauchen wir das Kreuz. Und einen anderen Grund, etwas anderes Gelingendes, gibt es gar nicht, weil alles andere nur Sand und Krater sind. So schön und glatt und wunderbar und attraktiv die Oberfläche eines Menschen auch wirken mag am Anfang. Am Ende stehst du vor Rissen und Kratern und kriegst es nicht mehr zusammen. Wenn das Fundament nicht Jesus ist, wird nichts Gelingendes daraus werden. Auf diesem Fundament steht unser Glaube, steht alles und sollst du auch deine Ehe bauen. Das heißt, erste Lektion, du kannst auf diesem Fundament, auf Jesus, deine Ehe bauen. Und das ist nicht schlimm, wenn der Partner attraktiv ist, ne, wenn der sich auch mal die Haare wäscht und gut riecht, wenn der sich irgendwie auch für dich interessiert. Das sind alles gute Sachen. Das ist alles gut. All das Gleiche. Nur das Fundament muss Christus sein. Sonst wird es Riesenprobleme geben. Und jetzt werde ich das zweite Glas Wasser versenken. Christian, danke sehr. So, und dies Fundament, wieder ist ein Riesenkrater entstanden, aber das Fundament hält. Das Fundament hält, weil es Christus ist. Danke sehr. Du bist krank, von dir nehme ich nichts. Christian, nein, Scherz. Gut, so. Hält nach wie vor, ist fest, was zu beweisen war. Der Trick ist, das Fundament Christus. Das heißt, ist eine banale christliche Weisheit. Das weiß man ja seit ewig. Ein Christ soll einen Christ heiraten. Ist so banal. Danke sehr. Danke sehr. Was ihr empfangt, Dank dafür. Banale christliche Weisheit, heiraten einen Christen. Denkt man, naja, das haben die Alten eben so gemacht. Das ist heute eben anders. Ne? Ich glaube, das ist gut. Hat Gott gesagt, stimmt. wird sich beweisen. So, was ich daraus aber auch noch ableite, ist, es gibt auch in einer christlichen Ehe Spannungen und Setzrisse und Probleme und es kommen Stürme. Dieses Kreuz überbrückt hier diese Kluft. Wenn wir auf Christus bauen, unsere Ehe, jeder sein eigenes Leben, unsere Beziehung, dann wird es auch möglich sein, Brüche zu überbrücken, die auftauchen werden, Probleme, die kommen werden, damit irgendwie umzugehen. Dadurch, weil das Fundament Christus ist, gibt es die Möglichkeit Vergebung. Es muss nicht viel passieren, dass ein Ehepaar auseinanderbricht, eine Ehe auseinanderbricht und man getrennte Wege geht. Das passiert überall. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der nicht getrennte, geschiedene, leidende sieht. Wenn das Fundament Christus ist, kann ein Riss überbrückt werden. Es kann wieder Heilung geben. Es gibt die Möglichkeit der Vergebung, auch für Dinge, die wirklich nicht in Ordnung waren, die wirklich furchtbar waren. Es gibt ein Zueinander von Entfremdeten. Es gibt etwas, was eine Heilung einer Beziehung bewirken kann. Und das ist die Person Jesus Christus, wenn das die Grundlage ist. Und wenn du merkst, du hast irgendwie Probleme da drin, die du nicht bewältigen kannst. Vielleicht hast du ein bisschen neben das Kreuz gebaut. Das kann man auch. Man kann hier weiterbauen. Einfach daneben. Das ist dann zwar nicht mehr Kreuz, aber es passt gut zu dem anderen. So lange, bis der Sturm kommt. Und es kann sein, dass ein Teil deines Ehe- oder Beziehungsgebäudes auf einmal Risse bekommt und es bröckelig wird. Und es kann sein, da muss was abgerissen werden. Es war doch neulich mal ein Unternehmer, mit dem Heinrich Kontakt hatte, der viel Geld hatte und in irgendeinem Naturschutzgebiet gebaut hat. Und das Ding muss abgerissen werden. Obwohl der Mann Geld hat, obwohl es ganz solid und toll gebaut war und mit viel Geld und ganz ideal, aber es gab dafür keine Baugenehmigung. Es kann sein, dass man in solche Krisen kommt und dass man dann erleben muss, ich muss ein Ding abreißen. Ich habe hier gebaut, aber es war nicht okay. Diese Dinger, ich muss mich korrigieren. Und das ist ein anderes Ding, Fundament auf Jesus, nämlich ich bin fähig, auch demütig zu sein und Schuld oder Fehler einzugestehen. Ich bin bereit, zurückzukommen. Vielleicht bist du innerlich schon abgewandert von deinem Partner und das ist nicht Kreuz. Das ist nicht Kreuz. Vielleicht bist du abgewandert und merkst, hey, ich muss zurückkommen. Ich reiße das ab. Die Beziehung oder dies zu der Arbeitskollegen, ne, das ist, ne, ich muss das abreißen. Das ist nicht, das hat keine Zukunft. Das wäre schön. Also vom Gefühl her, viel lieber das, als das, was ich hatte. Ganz klar. Aber das ist nicht Kreuz. Und das wird kaputt gehen. Das wird meine Ehe kaputt machen. Und es wird noch Riesenprobleme in Zukunft hervorrufen. Wer Christ ist, kann Schuld eingestehen und sich von Gott korrigieren lassen. Hoffentlich. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Fundament muss das Kreuz sein. So, wie baue ich denn jetzt auf Christus? Wie mache ich das jetzt konkret? Das sind ja jetzt alle so allgemeine Sachen. Wie fange ich es denn jetzt an? Das Erste, was man braucht, ist ja eine Baugenehmigung. Wenn man bauen will, braucht man eine Baugenehmigung. Muss man zum Bauamt und das vorlegen, beantragen und dann wird es von Amtsseite bestätigt oder mit Korrekturen versehen, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es dann die Baugenehmigung. Da muss man für zahlen, aber ohne Baugenehmigung darf man nicht. So, Baugenehmigung. Und so ist es bei Christen. Was ist die Baugenehmigung für Christen? Man wünscht sich eine Hochzeit in Weiß und salbende Worte durch den Pastor oder durch irgendeinen befreundeten Christen oder wie auch immer. Und das Gebet der Gemeinde und die Baugenehmigung ist dann sozusagen der Segen Gottes, den man dann gemeinsam in der Gemeinde erbittet. Das ist wunderbar und das soll auch so bleiben, bieten wir auch als Christen hier in der Gemeinde an. Man kann aber auch irgendwo anders. Das Ding ist, die Baugenehmigung Gottes ist dann eben auch der Segen. Dass, wenn wir auf das Kreuz bauen, er über das, was wir fähig sind zu tun, hinaus uns auch beschützt und segnet. Dass diese Beziehung in guter Weise wächst, gesund ist. Christen verwechseln das nur manchmal mit einem Talisman. Wenn ich christlich heirate, dann vollzieht sich ein magischer Akt und auf einmal gelingt alles. Wenn ich Lotto spiele, auf einmal habe ich alle richtig oder so. Das ist aber nicht so. Die Baugenehmigung ist nur, okay, willst du auf das Kreuz bauen? Ja, dann sage ich dir zu, es wird Segen dadurch entstehen. Aber die Bauausführung, das ist das Wesentliche. Ob ich nicht nur die Baugenehmigung habe, einen Trauschein und wir haben alle gebetet und es ist alles christlich, sondern ob ich dann auch effektiv baue, wie die Bauanleitung das sagt. Man kann auch noch so christlich heiraten und noch so viel überzeugt sein, dass der andere der Richtige ist, aber wenn ich nicht baue, anhand der Anleitung, wie der Architekt das vorgegeben hat, wird es trotzdem Probleme geben. Der Segen ist und der Trost, ich kann immer wieder zurückkommen zum Kreuz als Christ. Diese gemeinsame Basis habe ich ja mit einem Nichtchristen schon mal gar nicht. Aber das bedeutet nicht, ein Christ, der christlich geheiratet hat, dessen Ehe gelingt. Leider nicht. Es kommen irgendwelche Naturgewalten, sagt Jesus selber in der Bergpredigt, und es wird Probleme kommen, es wird Druck kommen. Ne? Wasser, Regen, von der Seite vielleicht, das Fundament, Erdbewegungen, Setzrisse, es werden Probleme kommen, Wind, Kälte, es wird kommen und die Baugenehmigung alleine hilft nicht. Jesus, ich lese mal diesen Vers vor, Lukas 6, Vers 47, wisst ihr, Wem der gleicht, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt, ich will es euch sagen, er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommen und Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern. So gut ist es gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann oder einer Frau, ein Haus baut, ohne auszuschachten, ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Und das Problem ist, es gibt viel Zerstörung. Mich fragte mal vor vielen Jahren jemand, weil ich immer so sagte, ach, ich glaube, ich heirate gar nicht, ob ich denn schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und die Frage ist eigentlich nicht, kenne ich schwierige Ehen, sondern die Frage ist eigentlich eher, kenne ich gesunde Ehen? Also funktioniert es irgendwie so, wie ich es mir wünsche? Also ich meine, kenne ich irgendwen, wo ich sage, unumwunden, so mache ich es. Also wenn das passiert in meinem Leben, also gibt es das? Das gibt es bestimmt. Also ich kenne jetzt nicht so viel, aber theoretisch ja. Das Problem ist, wir scheitern. Das ist das Ding. Wir scheitern in unserem Leben laufend. Ich in meinem guten Vorsätzen und auch ich in meiner Beziehung. Es ist nicht so, wie ich es mir wünsche. Es ist nicht so, ich habe tolle Ideale. Ich habe die. Ich wüsste genau, wenn ich es mir malen könnte, ich wüsste es genau. Das Ding ist, es auf die Piste zu kriegen, es hinzukriegen. Das ist das Riesenproblem. Und ohne Jesus geht es nicht in unserem Scheitern. Und im Scheitern meines Partners, denn es ist nicht nur, hier heiratet ein Partner einen Sünder, sondern hier heiratet ein Sünder einen anderen Sünder. Da braucht man gar nicht viel Gegenwehr von außen, das machen wir schon selbst. Was soll ich tun? Wie fange ich an? Wie kann ich auf das Fundament bauen, auf Christus? Ein paar Hilfen. Was kann ich tun, um diesen Bauplan, den wir alle haben, umzusetzen, praktisch. Was könnte man, welche Bibelstelle, wo fängst du an? 1. Mose oder so? Beim Inhaltsverzeichnis? Ich dachte, jeder überlegt mal, fällt dir eine Bibelstelle ein, die zum Thema Beziehung was sagt? Eine einzige, ob es jetzt Ehe ist oder überhaupt Menschen, fällt dir irgendeine Bibelstelle ein? Irgendein Gebot Gottes, irgendwas? Fällt dir irgendwas? Ja, genau. Absolut. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Genau. Den Nächsten. So, wenn wir überlegen, nur ganz kurz, jedem fällt irgendein Bibelvers ein. Und ich würde vorschlagen, du musst nicht mit intensivem Bibelstudium beginnen, sondern beginn in deiner Beziehung mit dem Vers, der dir jetzt eingefallen ist. Wenn du da einfach mal überlegst, wie könnte ich das, nicht nur, ja, es wäre toll, oder ich kann ja nicht, weil der andere, gilt nicht. Es geht darum, wie willst du bauen? Beginn mit diesem einen Bibelvers und mach dir mal, wir haben im Studium eine ganz tolle Aufgabe bekommen. Wir haben bekommen einen Bibelvers. So, und dazu sollten wir 100 Illustrationen finden. 100 Dinge, mit denen man sowas veranschaulichen kann. Und jeder am Anfang hat gesagt, du kannst doch nicht, nochmal, liebe den anderen wie dich selbst. Da kann man nicht 100 Dinge sich ausdenken, wie man sich das veranschaulichen kann. Das ist ja unsinnig. Und der Lehrer sagte, fangt mal an, schreibt mal auf, so viel ihr könnt. Und dann habt ihr am Ende eher das Problem, macht bei 100 Schluss. So, und dann setzen wir uns hin und es kamen bei der nächsten Vorlesung Leute mit riesen Zetteln, wie man das alles veranschaulichen kann, was einem dazu einfällt. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, liebe den anderen zum Beispiel, ne? Achte den anderen höher als mich, wie könnte ich das meinem Partner gegenüber ausdrücken? Wie wünsche ich mir, dass er oder sie mir das gegenüber ausdrückt? Was könnte man Tolles machen? Den Partner höher achten? Wir waren gestern auf einem Konzert, Sandra und ich, und ich habe alte Freunde getroffen, noch aus der Kirche von früher. So, und das sind gute Leute, die auch Jesus folgen. Und die Petra sagte, ich habe dieses Konzert geschenkt bekommen. Dachte ich, Mensch, da stehe ich ja gut da. Ich habe das meiner Frau auch geschenkt. Aber sie sagte, sie hat im Dezember Geburtstag und hat von ihrem Mann, der neben ihr stand, geschenkt bekommen einen ganzen Kalender und hinter jedem Kalenderblatt war ein Brief geklebt. Und es waren sozusagen 12 Geschenke, die sie im Dezember bekommen hat, für jeden Monat eins. Und sie durfte erst am Anfang des Monats das Blatt aufmachen und sich dann spontan darauf einstellen, was das Überraschungsgeschenk für diesen Monat ist. Und dann habe ich gesagt, erstmal bin ich sehr beeindruckt gewesen, und dann habe ich gesagt, hast du den Eindruck, dass der dich mag? Sagt sie, ja. Den anderen höher schätzen, also schätzen, Wertschätzung ausdrücken. Ob das jetzt mit diesen Geschenken ist, ich fand, das ist erstmal schon mal eine ziemlich kostspielige Sache und der muss ja am Anfang des Jahres oder am Ende des Jahres fürs komplette Jahr irgendwelche Ideen haben und der muss sich Karten besorgt haben oder Sachen vereinbart haben. Das muss ja alles schon fest sein. Sie zieht das aus dem Umschlag und hat es. Da hat sich jemand Mühe gemacht. Und das ist Wertschätzung. Für den anderen Mühe machen. Für den anderen schon mal Zeit investieren, bevor der andere noch weiß, nach dem Motto, nicht räum das mal weg, Mensch, sondern bevor irgendein Druck ist, im Vorfeld für den anderen was ausdenken. Und schon die innere Freude, ich tue dem anderen was Tolles und der wird sich freuen. Und es wird toll sein. Und wenn das die Haltung ist, ich hatte nämlich gefragt, was hast du denn deinem Mann geschenkt? Sagt sie, oh, ich habe mir auch was. Und dann gongte es gerade und wir mussten wieder rein in die Pause. Leider weiß ich nicht, vielleicht werden wir es nie erfahren. Vielleicht beim nächsten Gottesdienst, was ihr Geschenk war. Wenn die zwei, ne, und die haben auch ihre Probleme gehabt und haben sie vielleicht immer noch, dieses Ding, das fand ich wirklich vorbildlich, ne, für den anderen wertschätzen. Wenn du da drüber nachdenkst, du brauchst nicht die ganze Bibel durchzulesen und kein Theologiestudium. Fang bei dem Vers an, den du hast, der dir einkam und lass dich nicht vom Satan jetzt auf ein Abstellgleis führen, nach dem Motto, ich würde es ja machen, wenn der nicht so blöd oder wenn sie nicht das und das, das blockiert ja alles. Ne? Also mein Partner ist das Problem. ist meist höchstens die Hälfte der Wahrheit. Wenn du anfängst, wird sich was verändern. Das ist grundsätzlich die Aussage der Bibel. So könnte man bauen. Ein anderer Punkt, wenn dir jetzt überhaupt kein Bibelvers eingefallen ist, wenn du nichts weißt, völlig ratlos, völlig, wir können nichts mehr, wir können uns nicht mehr nach vorne, hinten bewegen, wir sind fest. So. Eine Idee, Buch der Sprüche, kommt direkt hinter den Psalmen, Buch der Sprüche, wie wäre es, du liest jeden Morgen mit deinem Partner, deiner Partnerin, deiner Freundin, wie auch immer, ein Kapitel aus dem Buch der Sprüche. Es gibt genau 31, man könnte sozusagen für jeden Tag des Monats ein Kapitel lesen. Und in diesem Buch der Sprüche, das ist so praktisch, da geht es um Versuchung. Da geht es auch um gute oder schlechte Freunde, Umgang, ne, Schwiegereltern, wie oft müssen wir dahin, wie dürfen sie sich einmischen. Das gibt, wenn man das Thema, ne, man hat den ganzen Tag zu reden drüber. Wenn man die guten Vorsätze, ne, oder das, was Gott rät, einbringt hier in seine Ehe und darüber kurz austauscht, das wird sowas von lebendig, das ist so gut. Ich kenne Leute, die lesen das Buch der Sprüche jeden Monat im Jahr, weil es auch für die Kinder so gut ist. Ne? Richtige Freunde suchen, falsche Freunde. Ne? Oder also sind ganz, ganz, ganz viele ganz praktische Dinge, wie man sein Leben leben kann. Ist für jeden gut. Ne? Weiser Lebensstil, aber auch Konflikte lösen, Kompromisse finden, falsche Kompromisse. Es gibt ganz viele Sachen. Wenn du das, ne? Wenn du gar nichts anderes hast, zum Beispiel Buch der Sprüche. Und gut wär's, nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter des Wortes. Leg heute Abend die Bibel aufgeschlagen, Buch der Sprüche, auf den Frühstückstisch. Das ist morgens, und selbst wenn es nur zu 3 Versen reicht, aber ihr fangt an. Ihr fangt an, weil es dir wichtig ist. Wenn du Hörer bist, werden Stürme kommen und es wird dein Haus nicht zerstören. Es wird keine Risse geben. Da, wo es sonst garantiert Risse gibt. Und selbst wenn es Riesenrisse gibt, das Kreuz verbindet es wieder. Ihr braucht Jesus in eurer Ehe sonst oder in eurer Beziehung. Sonst klappt es nicht. Und für die, die noch nicht verheiratet sind, die lassen sich das schon mal gesagt sein und merken sich das. Ganz, ganz wichtig. Bibel lesen ist nicht nur für Krisenzeiten. Dann ist es ganz schwierig, aus einer akuten Krise irgendwie rauszukommen. Da braucht man vielleicht mal Hilfe, auch von außen mit jemandem zu sprechen. Befreundetes Ehepaar, oder jemand aus der Gemeindeleitung, Team F. Es gibt viele Ansprechpartner, aber besser ist, so zu bauen, dass es gelingt. Ganz wichtig. So, nicht nur in Krisenzeiten, sondern regelmäßig. Besser ist, jeden Tag nur 3 Verse zu lesen, als so lange munter drauf loszubauen, bis alles zusammenfällt und dann zu sagen, Jesus, ne, mach mein Haus wieder heile. Das ist ein Riesenproblem. Für Jesus natürlich nicht, aber es wird dir sehr viel Mühe kosten. Du kannst doch was anderes machen. Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13. Lies, es gibt Familien, die sagen, komm, wir machen einen Monat. Einen Monat lesen wir jeden Morgen 1. Korinther 13. Sind nur ein paar Verse. Ein paar Verse, das Hohelied der Liebe. So, und das lesen wir einfach unkommentiert. Wir lesen das morgens. Einer dankt fürs Essen, wir gehen zur Arbeit. So, es wird einen Monat lang, es wird nicht langweilig werden. Und es wird dich, je öfter du es liest, und weiß dein Partner liest auch, es wird dich manchmal überführen. Es wird dir immer wieder in Erinnerung kommen, wenn du gerade was sagen willst. Und es wird dir, oh, ne, die Liebe eifert nicht. Ne? So, ein Ding. Also wenn das Liebe sein, das ist also nicht, sondern es wird dich korrigieren. Oder es wird dich ermutigen. Es wird euer Eheklima, eure Beziehung verändern. Jeden Morgen 1. Korinther 13 lesen. Einen Monat. Und wenn das nichts geholfen hat, dann Geld zurück. Nein. Da muss man vielleicht irgendwie wirklich an Gespräche auch denken. Aber das Ding ist, ne, baut lieber vor, bevor die Riesenprobleme da sind. Macht es jetzt. Macht es jetzt. Macht es am besten, bevor die Ehe anfängt. Nach dem Motto, das sind so Grundsätze für mein Leben. Einen anderen Partner heirate ich gar nicht, als der das möchte. Weil ich möchte nicht in Schutt und Asche leben. Kennt ihr diese Sendung im Fernsehen, wo irgendein Ehepaar dann mit dem letzten Geld von der Bank irgendeinen Schuppen gekauft hat und dann 20 Jahre im Chaos lebt und überall Schwarzschimmel und drei Viertel der Räume sind nicht begehbar und die Dielen sind durchgebrochen und man lebt irgendwie in so einem zeltähnlichen Ding, weil das Haus, man kann es nicht verkaufen und es ist Drama. So kannst du nicht leben. Lieber, also eigentlich ist diese Predigt mehr für Leute, die vor der Entscheidung für Jesus, Entscheidung für den Partner stehen. Das ist grundsätzlich. Und kennt ihr Partner, Beziehungen, wo nur ein Partner Jesus nachfolgt? Gibt es auch in unserer Gemeinde. Ich glaube, wer darüber spricht, mal mit jemandem, wo nur ein Partner Jesus nachfolgt, der andere nicht. Es wird für euch keine Frage mehr sein, ob man einen Christen heiraten sollte oder nicht. Es sind so Riesenprobleme und es ist wirklich Leid. Und es ist Leid für Jahre, dass Jesus nicht weghaut. Das bleibt. Das ist eine wichtige Entscheidung. Gut. Mensch, ich habe ja also doppelt so viel mindestens aufgeschrieben, wie ich heute erzählen kann. Gemeinsames Bauen. Wenn man jetzt weiter baut, ne? Wir sind jetzt dabei, das Fundament haben wir gelegt und jetzt bauen wir. Und ein Ding, was wichtig ist zum Bauen, ist, wenn man anfängt, die Bibel zu lesen und so zu bauen, wie Jesus das möchte und wie es mir gut tut, meinem Partner gut, merkt man, es kann nicht nur um mich gehen, sondern es geht um meinen Partner. Ich muss auch an ihn denken, an sie denken. Und ich muss nicht nur, sondern es ist im Grunde sogar eine Freude, zu überlegen, wie kann ich meinem Partner ein guter Partner sein. Wenn der andere sich genau diese Mühe macht, denkt an dieses Geschenk, von dem ich eben erzählt habe. Ne? Der eine macht sich Gedanken für den anderen und die grundsätzliche Sache ist die Wertschätzung. Ich möchte, dass mein Partner es gut hat, das ist Liebe. Ich möchte, dass es ihm gut geht. Ich möchte, dass ihm oder ihr Dinge gelingen. Ich freue mich mit, wenn sie einen Erfolg einfährt, wenn sie auf der Arbeitsstelle akzeptiert ist. Ich freue mich mit, wenn jemand sagt, okay, ich möchte mal zum Motorrad fahren oder irgendeinen Blödsinn. Ich freue mich mit, obwohl ich es vielleicht gar nicht sinnvoll finde, aber ich freue mich mit, weil der andere daraus Freude zieht und Kraft und ich gönne es dem anderen. Also den anderen höher achten, hatten wir eben schon mal. Lieben heißt für den anderen sein, für den anderen mitdenken, etwas tun, dass der andere sich wohlfühlt und das nicht einseitig nach dem Motto, der Partner ist dafür da, mir was Gutes zu tun oder manche haben auch wirklich so ein verdrehtes christliches Bild, ich muss dienen und muss meine Gefühle verleugnen, meine Bedürfnisse verleugnen, ist völlig krank, ist gar nicht das, was Gott möchte. Die Bedürfnisse und Gefühle des anderen in den Mittelpunkt stellen. Ich bin dafür da, für die Gefühle und Bedürfnisse des Partners. Und mein Partner ist dafür da, ich muss nicht meine Rechte durchdrücken und kämpfen, sondern mein stärkster Verbündeter ist mein Partner. Stellt euch mal so eine Beziehung vor. Mein Partner ist dafür da, dass es mir gut geht. Ich muss nichts erstreiten, erzwingen. Stellt euch diese Beziehung vor, die auch Probleme haben kann. Aber die Grundhaltung, ich möchte, dass es meinem Partner erdenklich gut geht. Der Beziehungsbau, ein guter Beziehungsbau. Mein eigenes Ich drängt den anderen nicht an den Rand mit meiner Emotionalität, sondern mein Anliegen ist, den anderen in den Mittelpunkt zu stellen. Und wenn das gegenseitig ist, ist es ein gesunder Bau. Guter Beziehungsbau heißt, wenn die Gefühle des Verliebtseins, diese heißen Gefühle, wenn das abgeebbt ist, was sowieso nicht lange hält, das bleibt ein tiefes Wohlwollen. Es ist meine Freude, meinen Partner glücklich zu sehen. das grundsätzliche Erfolgsrezept auch für Sexualität. Es ist meine Freude, meinen Partner glücklich zu machen. Alles andere geht schief. Guter Beziehungsbau hat zu tun mit Respekt. Den anderen respektieren, in seiner Art, in seinem Empfinden. Den anderen nicht verurteilen oder umerziehen wollen, sondern respektieren. Ich bin und du bist ein geliebtes und wertgeschätztes Kind Gottes. Das heißt nicht, aller Sünde Tür und Tor zu öffnen, aber ich habe nicht einen erzieherischen Auftrag am anderen. Ich respektiere den anderen. Das sind ganz grundsätzliche Sachen. Guter Beziehungsbau heißt, ich lasse immer mal beim Bau eine Zwischenabnahme machen. Wir sind ja schon übers Fundament längst raus, Kellergeschoss ist gebaut, Zwischendecke. Und irgendwann, wenn ich jetzt beim ersten Stock bin, den ich jetzt gerade hier mühsam errichte, ich mache mal einen Zwischentermin mit dem Architekten. Lade den mal ein, schauen Sie es mal an. Ist es so, wie es gebaut werden soll? Und diese Zwischenabnahme heißt, ich mache wieder mal einen Monat mit dem Hohenlied der Liebe, weil das hatten wir mal und das war schön, hat uns gut getan, das sollten wir mal wieder machen. Oder zum Beispiel, ich fahre mal auf ein Seminar von Team F, Team Familie heißt das, wunderbar, ganz tolle Themen, sehr praktisch, ganz lebensnah, wir wollen in unsere Ehe investieren. Oder ihr preist den Pastor dieser Gemeinde dafür, dass er mal ein Eheseminar in die Gemeinde holt. In 4 Wochen oder wann auch immer, Ende Mai, irgendwann, haben wir ein Eheseminar, einen Ehetag. Morgens geht's los mit Gottesdienst, Mittagessen und am Nachmittag noch ein paar Themen, soll ungefähr bis 16 Uhr gehen und wir werden von einem Ehepaar hören, wie sie Krisen bewältigt haben oder wie auch immer. Ein paar sehr lebenspraktische Themen und es wird gut sein. Nach dem Motto, melde dich drauf dabei an, schau, dass du nichts anderes davor hast und dass nicht gerade Oma Geburtstag hat. Man kann manches vielleicht auch im Vorfeld schon mal checken. Man kann auch einen Partner, der bisher nicht so regelmäßig da war, vielleicht mal einladen, zu sagen, komm, ne, schau es mal an, das ist wichtig. Hier kriegst du ein paar gute Impulse und niemand wird sich dagegen wehren, einen Partner, der einen schätzt, zu haben. Wir können hier, wir können hier einiges lernen. Das heißt, lade den Architekt mal ein, mal raufzuschauen, immer mal wieder. Denn zum Beispiel ist es so, gemeinsame stille Zeit, das ist natürlich toll, gemeinsam in der Bibel lesen, beten. Dummerweise ist das schwierig im Alltag unterzubringen. Und manche schaffen das, für manche liegt das Jahre brach, dann machen wir wieder einen Anlauf. Und ich würde sagen, lass uns die Latte nicht zu hoch legen, über die wir springen müssen. Lass uns sagen, komm, wenn mir was deutlich wird, ein Monat mit dem Hohenlied der Liebe. Okay, lass uns das machen. Wir können wieder neu starten. Wir können wieder neu uns auf das Fundament, wir können den Architekten neu reinbitten. Was es auch gibt, wir lesen ein Ehebuch. Es gibt unendlich viele sehr gute Bücher. Irgendein Buch, sondern komm, du liest das, ich lese das, wir tauschen darüber aus. Oder es gibt von Team F zum Beispiel solche Ehefragen, so einen kleinen Ordner, und die schlagen vor einen Abend in der Woche, nehmt euch doch ein bisschen Zeit, und wenn es nur ein Stündchen ist, zu zweit, und sprecht über Ehefragen, nehmt mal diesen Ordner, dieses Karteikästchen, und einer zieht eine Frage und ihr sprecht einfach über die Frage. Nach dem Motto, ne, wie läuft es mit den Finanzen? Wisst ihr, ne, vielleicht ist das gerade ein Riesenthema, vielleicht irgendwas anderes. Ne? Wertschätzung. Ne, wie ist denn der Ton in unserer Familie? Bist du zufrieden mit mir? Bin ich zufrieden mit dir? Ne, ist dir was aufgefallen? Ist der Ton ein bisschen rau geworden? Oder, nach dem Motto, lass uns drüber sprechen. Du sagst was, ich sag was. Wir wollen beide wirklich, dass es besser wird. Was können wir tun? So, ganz wichtige Sachen, die kommen. Und wenn dir ein Wort Gottes in deiner persönlichen stillen Zeit oder wie auch immer, wenn dir ein Wort Gottes kommt, was Gott zu dir gesprochen hat, oder wo du leidest und dir fällt ein Wort Gottes ein, bring das Wort Gottes rein. Zum Beispiel, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Die Bibel ist völlig... emotionslos, wie soll ich sagen, ganz nüchtern. Es wird Zorn geben. Kann man sich als Verliebter vielleicht nicht so vorstellen, aber wenn man ein bisschen in der Beziehung ist, man kann richtig zornig sein, super ärgerlich und so, dass man etwas zertrümmern könnte oder etwas Furchtbares sagen am liebsten. Man kann so furchtbar zornig werden und ich fürchte, es ist nicht nur bei mir schon vorgekommen, dass man über seinen Partner richtig zornig ist. Aber die Bibel sagt nicht, wenn euch das passiert, seid ihr aus der Gnade gefallen, Gott will nichts mehr mit euch zu tun haben. Sondern die Bibel sagt, lasst die Sonne nicht untergehen. Das heißt, wenn das passiert, nicht, das passiert nicht, sondern wenn es das nächste Mal passiert, lasst die Sonne nicht untergehen. Klär das. Nicht auf die Seite drehen und schmollen und den anderen versuchen zu strafen, sondern klären. Und das ist schwer. Und das erfordert Demut. Und man kann so sehr sagen, der andere ist ja schuld. Der andere ist ja immer schuld, wenn zwei Leute sind. 50% kommen meist vom anderen. Aber ne, du lass die Sonne nicht untergehen. Du sollst der Erste sein, der den ersten Schritt macht. Schatz, können wir darüber sprechen? Das hat mich verletzt. Und dann aushalten, dass der andere dann seinen ganzen Kübel von Hass und Verachtung und Zorn über einen selber entleert und sagen, okay, ich stelle mich jetzt mal in den bitteren Regen, weil ich möchte, ne, dass über dem Zorn nicht die Sonne untergeht. Ich möchte es bereinigt haben. Und es geht nicht anders, weil so viel sich ansammelt in uns. Wir müssen diesen Abszess mit Eiter entleeren. Das weiß jeder Arzt, wenn es Verletzungen gibt und es eitert. Es hilft nicht zu sagen, ach, wir ziehen einfach schicke Klamotten drüber. Wir kaufen uns was Tolles. Ein Ehepaar war am Ende mit ihrer Ehe und wir hatten mehrere Gespräche und dann sagte die Frau, oh, wir gucken uns gerade ein Haus an. Wir wollen ein Haus kaufen. Und ich wusste gar nicht genau, was ich sagen sollte, aber das hilft jetzt dann wirklich gar nicht. Also es ist natürlich toll, ein Haus und die Vorfreude. Nur bei den Riesenabszessen und bei den Wunden, da muss erstmal ganz grundsätzlich die Gesundheit wiederhergestellt werden. Lass die Sonne nicht untergehen. Die Bibel ist super praktisch, möchte ich euch ermutigen, das auf eure Ehe anzuwenden und reinzuholen. Nicht, weil wir Christen sind und alle sollen sehen, wir sind perfekt und haben auch perfekte Ehen. Weil es gerade nicht so ist, brauchen wir Jesus. Und das, was mich am meisten tröstet, ist, Jesus, das ist das Fundament, ist gekommen, um diesen Riesenriss zwischen Gott und Menschen zu überbrücken und den Riss zwischen mir und meiner Frau, zwischen dir und deinem Partner. Jesus ist gekommen, um das zu überbrücken. Darum brauchen wir Jesus und dieses Fundament. Und es ist Heilung da. Gott hat noch einen Plan für dich und deine Beziehung. Ich bete. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns kennst und nicht enttäuscht und angewidert dich abwendest, wenn wir offenbaren, wie wir sind, sondern dass du zu uns stehst, dass du dich als Fundament sozusagen unter uns legst, uns tragen möchtest, weil wir wirklich nichts mehr brauchen als deine Hilfe. Wir wollen es gut machen. Wir sind so bedürftig nach Anerkennung und Liebe und einer fest tragfähigen Beziehung. Wir sind so angewiesen darauf. Jesus, und es will oft nicht gelingen. Und ich danke dir dafür, dass du auch durch diese Serie jetzt uns Mut machen möchtest, dass wir dir neu vertrauen können, dass wir neue Hoffnung bekommen. Dass wir neu einen Anlauf machen, zu glauben, dass du einen guten Plan hast, dass du uns nicht allein lässt, sondern dass du alles hast, dass unsere Ehe wieder neu auch Fahrt aufnimmt, auch neu belebt wird und neu schön wird. Ich bitte dich, Vater, dass du uns Mut machst und wirklich durch deinen Geist hilfst. Danke, Jesus, dass du auf all dem Schrott und all dem Zerbrochenen, Herr, dass du das alles auf dich genommen hast, gekommen bist, um was Neues uns zu schenken. einen kleinen Vorgeschmack auf den Himmel. Das ist durch deine Kraft möglich. Ich bitte dich, Vater, dass du uns diese Hoffnung neu gibst.